have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir mehrfach wöchentlich aktuell einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und wir machen das quasi wie Tyrese Halliburton in Sachen Schritt zurückgehen. Boy, oh boy, was ist da heute Nacht passiert?
Damn.
Ja, oh, smooth, oder? Habe ich gerade eben, ich habe mir das nicht vorbereitet. Es kam gerade in dem Moment, als ich gesagt habe, einen Schritt zurückgehen.
Nice.
Ja, manchmal muss man sich halt auch einfach selber auf die Schulterklopfen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti. Der Mann, der mich da gerade völlig zurecht gelobt hat, ist natürlich Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir erstmal, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Ja, irres Game heute Nacht. Du hast es, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, zu mir gerade gesagt gehabt, das wäre so eines dieser Games, wo man sich im Nachhinein ärgert, dass man es nicht live geschaut hat. Und dann habe ich dann noch gesagt, wäre wahrscheinlich auch eines der Games, wo man sich dann nachts um 3:30, wenn man wach geblieben war oder dafür extra aufgestanden ist, das Game dann ausgemacht hätte, ein paar Minuten vor Ende. Und dachte, ja, okay, das Ding ist eh durch, ich gehe schlafen, da sind mir die paar Stunden Schlaf wichtiger. Und dann machst du trotzdem am nächsten Morgen auf und denkst du so, hä? Overtime? Was ist da passiert? Ja, eines der craziesten Games, an das ich mich erinnern kann, seit längerer Zeit. Wir werden das im Detail runterbrechen in der nächsten Stunde, aber davor natürlich die obligatorische Frage, wie geht es dir?
Dementsprechend geht's mir gut. Die NBA Conference Finals sind in vollem Gange. Wir werden nicht nur das runterbrechen, sondern auch das, was im Westen passiert ist, womit es dann heute Nacht weitergehen wird in Oklahoma City. Mir geht's gut, immer noch so minimal angeschlagen. Das ist so eine dieser, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, eine dieser hartnäckigen Spätfrühling-, Frühsommererkältungen. Aber ich will mich nicht allzu sehr beschweren. Mir geht's gut und ich, die Vorfreude steigt. Ich habe es hier schon mal anklingen lassen. Vor ein paar Wochen, das Top 10 in Balingen öffnet seine Tore wieder, seine Pforten. Und das ist am Samstag der Fall, diesen Samstag. Und der große Tag steht an. Ich bin super gespannt. Ja, ansonsten das Übliche. Arbeit und NBA-Playoffs. Wie geht's dir? Was macht das Welpen-Daddy-Leben?
Ach, das läuft. Es ist nach wie vor natürlich sehr stressig und ein Vollzeitjob. Wir mussten jetzt hier auch mit der Aufnahme warten, bis meine bezaubernde Freundin aus der Uni wiedergekommen ist, weil ich unmöglich hier aufnehmen könnte mit zwei Dogs, die dauerhaft Attention wollen. Jetzt haben wir uns aufgeteilt. Ich habe die Große, die ein wenig pflegeleichter natürlich schon ist. Die schläft jetzt hier an meiner Seite. Celine hat die Kleine. Die schläft, glaube ich, gerade auch. Oder ich hoffe es für Celine, dass die Kleine schläft. Es ist sehr, sehr stressig, sehr, sehr wenig Schlaf aktuell gerade in Kombination, dass natürlich trotzdem jeden Tag irgendwo ein Video auch kommen soll und wir natürlich jetzt hier auch viermal die Woche einen Podcast aufnehmen zu dieser Zeit. Im Nachhinein war dann vielleicht schon die Frage, okay, hätte das jetzt sein müssen zu den Playoffs unbedingt, aber es ist natürlich auch sehr erfüllend und sehr schön und die Kleine macht wahnsinnige Fortschritte jeden Tag. Die beiden verstehen sich immer besser jeden Tag und das ist auch sehr schön, wenn man merkt, okay, wir sind hier auf einem richtigen Weg, was Toilettentraining angeht, was dieses ganze Rumgekauer an allem möglichen Stuff angeht, was die kleineren Wutanfälle angeht, dass du wirklich merkst, okay, das bewegt sich hier alles so in die richtige Richtung und man macht hier auch einen einigermaßen ordentlichen Job und die Kleine zieht mit und das läuft alles.
Und dann hast du ja auch noch den Welpen.
Und genau, und dann habe ich auch noch den Welpen. Oh mein Gott. Ja, nein, also ich bin sehr glücklich aktuell, wie sich das alles entwickelt und ich verzichte gerne auf die ein oder andere Stunde Schlaf, wenn ich mich dafür mit der Kleinen ein bisschen beschäftigen kann und nebenbei auch noch meinem Hobby nachgehen kann, über die NBA zu reden und zu schreiben und Videos zu machen und sowas. Also deswegen, ich bin wahnsinnig gehypt auf die Folge, die wir jetzt aufnehmen. Ich freue mich, das ganze Hundeding jetzt mal auszublenden für eine Stunde und wirklich über Basketball zu reden. Und dann hätte ich gesagt, reden wir gar nicht weiter um den heißen Ball rum und starten mit den Headlines rein, oder hast du da was dagegen?
Nö, da habe ich gar nichts dagegen. Ich würde sagen, wir legen los. Nachdem du mich letzte Woche so ins offene Messer hast laufen lassen, als ich versucht habe, unsere Community hier was vorzugaukeln, diesmal sage ich es einfach, ich weiß, dass deine Headline sich mit dem frisch gebackenen MVP Shai Gilgeous-Alexander beschäftigt Und ich habe mir passenderweise auch eine Headline rund um SGA, also ein Novum in der Double-Step-Back-Geschichte. Doppel-Headline zu einem Spieler. Lass uns ein bisschen über SGA im Konkreten quatschen und dann natürlich entsprechend irgendwo eine Überleitung finden hin zu dem, was zwischen OKC und Minnesota in Game 1 passiert ist, und den Talk über eines der verrücktesten Games der letzten Jahre. Den sparen wir uns noch ein paar Minütchen auf. Leg gerne los, lieber Herr Schubert.
So machen wir's. Herzlichen Glückwunsch an Shai Gilgeous-Alexander zum Gewinn seines allerersten MVP-Awards. Hat eine geisteskranke Saison gespielt. Ich darf kurz die Zahlen zum Besten geben. 32,7 Points per Game, 6,4 Assists per Game, 5,0 Rebounds per Game. Das Ganze bei 1,7 Steals, einem Block pro Abend, 76 Einsätze von 82 möglichen, war also auch nahezu immer am Start. Ein unfassbares 129er Offensivrating. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein 129er Offensivrating. Das ist nicht normal. Selbst in der aktuellen, modernen, offensivlastigen NBA ist das ein außergewöhnlicher Wert. 64% True Shooting durch die Bank weg. Wahnsinnig gute Advanced Metrics, die Windshares, Box plus minus, all solche Faxen, Estimated plus minus. Das sieht durch die Bank weg absurd aus. Die Thunder outscorten ihre Gegner mit 17 Punkten auf 100 Possessions mit SGA auf dem Parkett. Sie waren über 11 Punkte auf 100 besser mit SGA ohne ihn. Also es ist nicht so, dass er hier nur so guten Basketball spielt, weil er von diesen Mitspielern umgeben ist, und die Thunder sind mit und ohne ihn gut. So war es nicht. Die Thunder waren elitär mit ihm auf dem Parkett und ordentlich ohne ihn. Er ist der Difference Maker. Er ist der beste Spieler, der Driving Factor dieses 68-Siegeteams. Nikola Jokic hätte genauso diesen MVP-Award verdient gehabt. Ich fand, Nikola Jokic hat eine individuell bessere Saison gespielt als SGA, was allerdings nicht die einzige Definition dieser Auszeichnung ist. SGA hat es sich hier verdient, und ich habe zum Abschluss, und das ist dann die perfekte Überleitung zu deiner Headline, auch noch eine kleine Statistik. Und zwar haben wir, wenn wir auf die Average Free Throws per Game schauen, von jedem Spieler, der in NBA History über 30 Punkte pro Abend über eine gesamte Saison aufgelegt hat. Da sind Spieler wie Luca dabei, Kobe natürlich, Dame, KD, Giannis, Harden mehrfach natürlich, Joel Embiid in den letzten Jahren. Diese Spieler nahmen im Average 10,0 Freiwürfe pro Abend. Jede 30 plus Punkte Saison Average Freiwürfe 10 pro Abend. SGA in dieser Saison 8,3. Und jetzt rolle ich dir damit den roten Teppich aus und du darfst zu deiner Headline kommen, von der ich auch schon weiß, worüber sie geht.
Alles geskriptet hier. Überhaupt nicht authentisch, die beiden Jungs hier im Podcast. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja.
Ich möchte einmal kurz, und wir haben über die ganze SGA-MVP-Debatte, ich habe das auch gestern nochmal in der Diskussion mit meinen Jungs aus der Fantasy League gesagt, ich stimme dir zu, ich finde, Jokic hatte die individuell statistisch bessere Saison, aber auf einem individuellen Level war SGA für mich nah genug dran, dass ich sagen kann, es war mehr oder weniger eine 50-50-Geschichte oder eine 55-45-Geschichte, und dass man dann diesen krassen historischen Teamerfolg als Tiebreaker heranzieht, finde ich absolut legitim. Deswegen mein Pick letztendlich aus dem Herzen raus wäre Jokic gewesen, aber ein absolut hochverdienter MVP-Award, da brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Und diese ganze V-Baiting-Geschichte, und du hast auch den Titel deines Videos zu Spiel 1 dem gewidmet, und es ist natürlich, auch wenn man sich angeschaut hat, der Shams-Tweet, in dem dann announced wurde, dass SGA den MVP-Award gewonnen hat. Wenn du dir da in den ersten Minuten die Kommentare angeschaut hast und auch, wie gesagt, mit den Jungs in der Fantasy League zum Beispiel, es ist mir zu viel Foul Merchant und das ist kein Basketball mehr und das ist zu viel Theatralik. Ich verstehe, wo es herkommt, und ich verstehe auch, dass du dich nach einem solchen Spiel 1, und das ist dann einer der Hauptstats, den du auch in deinem Video angebracht hast, dass man nicht sich nach einer relativ krassen Freiwurfdiskrepanz, was die Individuen angeht, das SGA, glaube ich, boah, jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig. Weißt du es noch auswendig von deinem Video? Free Throw Attempts SGA versus Edwards in diesem Spiel?
Es waren 14 von SGA und 21 von den Wolves insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele von Edwards waren.
7. 7 waren es. Dass halt ein Shai Gilgeous-Alexander doppelt so viele Freiwürfe zieht wie ein Anthony Edwards, habe ich gesehen, dass sich auf diesen Fakt, auf diesen Stat viele gestürzt haben. Aber gut, SGA hatte halt 28 Drives in diesem Spiel und Edwards auf der anderen Seite halt 7 oder so. Ja, dann entsteht da halt wahrscheinlich eine Freiwurfdiskrepanz, wenn beide Spieler gut darin sind, zum Korb zu ziehen und Freiwürfe zu ziehen. Und der eine das dann aber 3-mal so oft macht oder 4-mal so oft macht. 4-mal 7 ist 28, ne? Ja. Mhm. Mathe-Kenntnisse natürlich mal wieder vorhanden. Dann ist klar, dass da eine Freiwurfdiskrepanz entsteht. Ich finde, du hast es gerade schön eingeordnet. Die Freiwurfzahlen sind nicht, ja, die sind hoch, aber die sind nicht auf irgendeinem historischen Level oder James Harden-Level von damals oder so. Und vor allem die Art und Weise. Und Ben Taylor, Thinking Basketball, hat ein fantastisches Video zu diesem Thema gemacht. Das ist jetzt schon 1-2 Monate her. Das verlinken wir euch mal in der Folgenbeschreibung. Wer da Interesse hat, gerne mal reingucken. Wie SGA diese Freiwürfe zieht. Ja, manchmal hat man das Gefühl, und ich muss ehrlich zugeben, in diesem ersten Spiel und generell bislang in den Playoffs, es gibt schon einige Calls, bei denen ich auch nicht einverstanden bin. Wo ich mir denke, okay, das ist jetzt eine Playoff Pfeife, die könnte man vielleicht ein bisschen anpassen. Man könnte die Linie, die ja sonst eher in Richtung Physis und mehr durchgehen geht, habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Linie bei jemandem wie SGA nicht ganz so konsequent angewandt wird wie bei anderen Spielern. Also ich verstehe es und ich bin manchmal in manchen Situationen auch der Meinung. Aber was SGA macht, das ist so weit weg von dem, was wir von James Harden damals noch kennen oder was wir von Trae Young gekannt haben, bevor die Regeländerungen, diese leichten Anpassungen stattgefunden haben. SGA ist vielleicht der beste Driver, was Moves und Shiftiness und Craftiness, Entschuldigung für die Anglizismen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, angeht, den wir vielleicht je gesehen haben. Und er ist, versteht es wie kaum ein anderer, Kontakte sicherlich irgendwo zu initiieren, aber vor allem Kontakte, die ihm die Gegenspieler geben, weil sie nicht hinterherkommen bei dem, was er gerade macht, auszunutzen. Und ich persönlich finde, da ist nicht super viel Theatralik dabei. Da ist vor allem kein krasses Foulbaiting dabei. Das sind, wenn man sich diese Calls mal ganz genau anguckt, und wie gesagt, ich lege euch dieses Ben Taylor-Video sehr ans Herz, wenn man sich die Szenen in Slow-Mo anguckt, in 9 von 10 Fällen ist das halt ein Foul. Und dann ist es doch irgendwo auch redundant, ihn dafür zu bestrafen oder runterzumachen, dass er halt die Regeln des Basketballs, der Rahmen, der ihm mitgegeben wird, so nutzt, um möglichst effizient zu scoren. Und das ist nun mal an der Freiwurflinie. Ich verstehe den Unmut, um das jetzt nochmal unterm Strich abzuschließen, dann bin ich sehr gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Ich verstehe den Unmut. Ich bin in manchen Situationen sogar dabei bei der Meinung. Aber im Großen und Ganzen finde ich, sollten viele mal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, ist das denn wirklich so Anti-Basketball, was wir da sehen von SGA? Und ich glaube, viele werden vielleicht zu dem Schluss kommen, dass das in vielen Situationen nicht der Fall ist.
Der Grund, warum SGA andere Pfiffe bekommt als jeder andere Spieler in der NBA, ist, dass er sich anders bewegt und andere Dinge kann als jeder andere Spieler in der NBA. SGA hat eine unglaublich lange Wingspan, dafür, dass er ein Perimeter Creator ist. Er hat in meinen Augen die besten Handles im Basketball, was etwas ist, was ich mittlerweile schon seit über einem Jahr sage. Er hat eine unglaubliche Stop-and-Go-Ability, kann zwischen den verschiedenen Gängen hin und her wechseln, abstoppen, langsamer werden, versteht Winkel besser als jeder andere Basketballer auf dem Planeten. Er versteht das Momentum sowohl von sich selber als auch seinen Gegenspielern besser als 99,9% aller NBA-Spieler. Er ist geduldig, er ist jederzeit unter Kontrolle. Er weiß natürlich auch, was sein 3-Level-Scoring-Threat für einen Impact hat, dass er seine Gegenspieler durch Pump-Fakes in die Luft holt, dass er mit Hesitation-Shot-Fakes arbeitet. Es war diese eine Szene, Double-Drag in Spiel 1, SGA kommt in die Midrange, täuscht den Wurf an, Gobert geht hoch, ist natürlich nur angetäuscht und dann kommt das Foul. Gobert würde nicht hochgehen, wenn SGA nicht auch eine gewisse Scoring-Gefahr aus der Midrange ausstrahlt. SGA ist ein Top 5 Midrange-Scorer in der NBA, führt seit Jahren die Liga bei den Drives pro Abend. Und ich habe da vor 4 oder 5 Jahren, ich glaube es war 2021, ein Video gemacht, dass SGA die mit Abstand meisten Drives der NBA vorweist und da einfach dem Feld komplett wegrennt und wie er das macht. Und das ist etwas, was sich auch heute noch beobachten lässt. Das ist der Grundstein seines Games. Wir hatten es mal in einer Folge runtergebrochen. Drives sind jetzt nicht die Plays, wo die meisten Fouls entstehen. Wir hatten da eine Folge von einer ganzen Weile drüber gemacht. So, es entstehen viel mehr Fouls durch Post-Ups, weil da einfach auch mehr Körperkontakt da ist, durch offensive Rebounds, durch Pick-and-Rolls, wo dann der Rollman nah am Korb dann den Ball bekommt, wenn er angespielt wird. So, Drives sind nicht unbedingt der Playtype, wo die meisten Fouls entstehen, weil aber auch viele Drives nicht unbedingt zu Abschlüssen am Korb führen, sondern zu Drive-and-Kick-Situationen, zu Dump-Off-Pässen und so weiter. SGA-Drives führen in der Regel zu Abschlüssen am Korb und deswegen würde ich da auch nochmal unterscheiden, dass jetzt Drives von einem Luka, von einem LeBron führen halt, von Donovan Mitchell führen jetzt nicht zu so vielen Freiwürfen, weil die halt regelmäßiger den Ball abspielen. Wenn SGA zum Korb zieht, dann sucht er den Kontakt, dann sucht er den Abschluss und deswegen führen SGA-Drives auch zu mehr Fouls. Ja, ich stimme dir zu, da sind Situationen dabei, wo man sich benachteiligt fühlt als Fan des anderen Teams, wo man sich als neutraler Zuschauer denkt, das macht keinen Spaß zum Gucken und es entstehen schnell Running Gags und wenn man eh schon so ein Hater ist, dann gibt's natürlich so ein Spiel wie jetzt in Game One, was dann einem nochmal so ein bisschen mehr Futter liefert. Aber das hat halt nicht viel mit der Realität zu tun. Es gibt Gründe, warum SGA so oft an die Freiwurflinie geht. Und deswegen habe ich diesen Fact auch rausgehauen vor ein paar Minuten. Es ist, wenn wir das vergleichen mit Spielern wie einem Harden, einem Dame Lillard, Trey, Luka, Giannis. SGA geht nicht häufiger an die Freiwurflinie als diese Spieler in ihrer Prime. Und es geht viel verloren und es tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid für so einige Leute, die halt das so direkt abstempeln, so SGAs Dominanz sind halt ah, nur Freiwurf, bla bla. Weil, und das hatte ich in einem Video gesagt gehabt vor einer ganzen Weile, wenn man SGA ganz genau anschaut, dann muss man das geil finden, was der Mann macht. Wie gesagt, die besten Handles im Basketball, selbst wenn du da nicht zustimmst, Top 5 Handles im Basketball, keine Debatte. Top 5 Midrange-Scorer. Wie er dribbelt, diese Moves, die Shiftiness, die Spielweise, alle beschweren sich immer, dass nur noch Dreier geshootet werden. Dreier, Dreier, Dreier. Und dann kommt so ein Spieler wie SGA, der die Liga bei den Drives anführt, wenige Dreier nimmt und immer wieder mit Tag-Mode ist und dann stört das halt auch wieder die Leute. Also, wenn man mal dieses ganze Freiwurf-Ding und diese paar Szenen pro Spiel, wo man sich denkt, Alter, das war kein Foul, wenn man die mal so ein wenig versucht auszuklammern und sich mal ganz genau anguckt, was dieser Dude jetzt 76 Mal in dieser Saison in der Regular Season gemacht hat und jetzt in den Playoffs wieder, dann ist das wunderschön und dann ist das auch Basketball. Und dementsprechend finde ich das einfach ein wenig schade, dass das so darauf reduziert wird.
Ja, absolut. Und ich würde sagen, das ist der Moment, an dem wir übergehen können hin zu dem, was wir da gesehen haben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ja, Machtdemonstration der Oklahoma City Thunder 114 zu 88, vor allem defensiv, ganz, ganz krasse Sachen, die man da gemacht hat, wo man sich ja fast schon fragen könnte, haben die vielleicht Holy getrunken in der Kabine vorher? Entschuldigung.
Ich habe auch einen am Start, natürlich.
Bei mir heute der Blood Orange Bat, heißt der, glaube ich, also Blutorange auf jeden Fall. Ja, in letzter Zeit hat er sich zu einem meiner Lieblingsgeschmäcker entwickelt, muss ich sagen.
Ja, ich habe den Lions Lemonade, der schon seit Ewigkeiten in meiner Top 5 rumlungert und da auch einfach nicht davon geht. Hier mittlerweile in jeder Folge, Holy am Start. Ich bin den ganzen Tag am Holy trinken, die Hunde halten mich wach. Die NBA hält mich wach, die NBA, ja aktuell, wie wir alle mitbekommen haben, da geht's drunter und drüber, wenn man da hinterherkommen will, kann man nicht den ganzen Tag verschlafen, muss wach bleiben und da ist Holy natürlich perfekt. Ihr kennt's, die besten Softdrinks im Game, ohne Zucker, ohne Chemie, ohne Bullshit, lecker, preisgünstig, gut für die Umwelt, riesige Auswahl. Der Link, wie immer, in der Folgenbeschreibung, Code DS5, großes D, großes S, große 5. Hörer der letzten Folge wissen Bescheid. Große 5 unbedingt für den 5 Euro Neukundenrabatt. Mit dem Gutscheincode DS, großes D, großes S, bekommt ihr 10% Rabatt ab eurer zweiten Bestellung. Checks up, immer wieder neue Aktionen, immer wieder richtig guter Stuff mit dabei. Und damit hätte ich gesagt, reden wir über das erste der beiden Game Ones der diesjährigen Conference Finals.
Sehr, sehr gerne. Bei dem es lange danach aussah, als würden wir hier eine richtig spannende und offene Partie sehen, weil die Minnesota Timberwolves zur Halbzeit noch geführt haben mit 48 zu 44. in einem relativen Low-Scoring-Game, in dem vor allem Julius Randle überragt hat. 5 von 6 von jenseits der Dreierlinie. 6 von 8 insgesamt aus dem Feld, 20 Punkte gedroppt in der ersten Halbzeit. Anthony Edwards hat 13 Punkte beigesteuert. Und da hat man sich schon gedacht, wow, okay, Shea 2 von 13 aus dem Feld in Durchgang Nummer 1. Und dann nach dem Seitenwechsel haben die Thunder angezogen. Sie hatten den ein oder anderen Stretch, was ich in unserer Game 7-Analyse neulich in unserer Supporter-Folge gesagt habe, dass sie das hinkriegen wie kein anderes Team, an das ich mich erinnern kann. Diese Runs, in denen sie einen Turnover nach dem anderen forcieren und in Transition kommen und zu leichten Punkten kommen. Shea hat aufgedreht in der zweiten Halbzeit. Und einer unserer Schlüssel dazu, ob die Minnesota Timberwolves hier die Thunder ärgern können oder nicht, war und ist die Dreierquote. Und da muss man dann sagen, am Ende hat es nicht gereicht. 29,4%. 51 Dreier genommen, das war Franchise-Playoff-Rekord. Und das erzählt schon so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels, vor allem in der zweiten Halbzeit, weil es die Thunder geschafft haben, die Wolves, bei denen wir ja noch gesagt haben, Julius Randle und vor allem Anthony Edwards, das sind Creator, die am liebsten zum Korb ziehen, die dynamisch und wuchtig zum Korb ziehen, und die Thunder mit ihrer Defense, die ja sehr darauf bedacht ist, den Korb zu beschützen, werden versuchen, eben diese beiden in ihre Schranken zu weisen, und das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen über weite Strecken der Partie. In der ersten Halbzeit hat sich das nicht so richtig im Boxscore niedergeschlagen, weil halt die Timberwolves da noch ziemlich gut getroffen haben, und dann in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr, und dann sind die Thunder davongezogen. Und ich würde sagen, auf der Seite des Feldes fangen wir an. Wie gesagt, 51 Dreier genommen, das bedeutete im Rückschluss, laut Cleaning the Glass, also in den Non-Garbage-Time-Minuten, waren die Wolves sage und schreibe 6 von 12 am Ring, haben nur 12 Abschlüsse am Ring genommen, was natürlich viel zu wenig ist für ein Team, das angeführt wird von Anthony Edwards und Julius Randle. Naz Reid und Dante DiVincenzo hatten ziemlich rabenschwarze Tage von der Bank, Nikhil Alexander-Walker auch 9 Dreier genommen, nur 2 getroffen, und die Thunder Defense hat diese Wolves einfach irgendwann dann ziemlich an die Kette gelegt. Und da gab es Phasen und Minuten, in denen das mal wieder wahnsinnig beeindruckend war, was die Thunder an diesem Ende des Parketts imstande sind zu leisten, oder?
Auf jeden Fall. Ich wiederhole einfach ein bisschen was von dem, was ich in meinem gestrigen Video meiner Game One Analyse schon erzählt habe, ohne jetzt nochmal so krass auf die Freiwurf-Diskrepanz, die ja nicht mal eine große Diskrepanz war, also okay, sie hat 26 Freiwürfe genommen und die Wolves 21, das sind also 5 Freiwürfe Unterschied, während wir ja bei dem einen Team davon reden, dass 60% ihrer Abschlüsse in der Zone kamen und bei dem anderen Team 61% ihrer Abschlüsse Dreier waren, da sind 5 Freiwürfe auf das Spiel gesehen Unterschied nicht viel. Bevor wir uns also darüber beschweren, dass die Thunder hier profitiert haben von irgendwelchen Pfiffen und SGA und bla bla bla. Ja wow, welches Team geht häufiger an die Freiwurflinie? Das, was den ganzen Abend aggressiv in die Zone zieht und dort den Abschluss sucht? Oder welches den ganzen Abend für irgendwelche Dreier settelt und einen Pull-Up-Jumper und halboffenen Dreier nach dem anderen nimmt? So, ich würde dir widersprechen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Julius Randle und Anthony Edwards noch als Spieler einkategoriert werden können, die am liebsten am Korb finishen.
Ja, ja.
Aber ich verstehe durchaus den Gedankengang dahinter. Für mich gibt's hier 2 große Faktoren. Wir haben etwas gesehen, was wir in diesen Playoffs schon einige Male gesehen haben bei den Wolves. Nie so sehr, dass es wirklich ins Gewicht gefallen ist, aber in Ansätzen und vereinzelt hier mal ein Game, da mal ein Game. Und zwar, dass man, wenn man mal gegen eine Defense spielt, die vielleicht gar nicht unbedingt gut ist, aber an dem Abend einen guten Job macht. So, die Lakers Defense war terrible, aber es gab zumindest mal ein Spiel in dieser Serie, wo sie gut verteidigt haben. Die Warriors Defense war schon besser, da konnte man das immer mal wieder sehen, gerade ohne Steph konnte man einfach noch besser verteidigen als mit ihm. Die Wolves sind ein Team, welches, wenn die Defense gut formiert ist und einen guten Job macht, den Korb zu beschützen, die liebend gerne für frühe Dreier setteln. Die Wolves verlieben sich sehr schnell in ihre eigenen Würfe. Und sobald du es den Timberwolves schwer machst, zum Korb zu kommen, sagen sie, ja gut, dann probieren wir es halt gar nicht erst. Dann nehmen wir halt 40, 50 Dreier und dann ist das jetzt unser Gameplan. Gegen die Lakers war das einmal so, reden wir nicht weiter drüber, die Serie hat man trotzdem easy gewonnen. Gegen die Warriors war man das bessere Team und da konnte man über diese Phasen, wo man auch manchmal so ein ganzes Viertel mit nur Jumpern hatte, auch einfach überstehen. Und jetzt trifft man halt auf eine Defense, die legit ist, die vorbereitet ist, die eine der besten Defenses ever ist. Und was wir halt wieder gesehen haben in diesem Spiel, war, dass Minnesota das ganze Spiel über so semi-offene Dreier genommen haben. Wenn du dir das Tape anguckst, und ich habe das gemacht und ich habe es auch in meinem Video eingebaut, dann kannst du viele dieser Dreier nehmen als einzelne Sequenz und sagen, ja, den kann man schon nehmen. Das ist jetzt kein Stepback-Logo-Dreier mit 21 Sekunden im Angriff gewesen im Average. Das sind so semi-offene Dreier von semi-guten Shootern. Und wenn du jetzt jede einzelne dieser Possessions, bis jetzt vielleicht auf 10 Stück oder so, die halt wirklich terrible Shots waren, wenn du dir die anschaust, dann sagst du, ja, kann man schon nehmen. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, that's a bad shot. So. Problem ist, wenn das halt basically jeder deiner Würfe ist. Du kannst nicht den ganzen Abend so semi-offene Dreier nehmen von so semi-guten Shootern, die halt einfach nicht die Würfe sind, die du halt den ganzen Abend über nehmen möchtest und die wirklich eine gute Chance haben, reinzufliegen, Possession nach Possession. Da sind, sobald ein Thunder Defender unter dem Screen durchgegangen ist, haben es die Wolves direkt fliegen lassen. Sobald einer der Wolves-Angreifer so ein kleines bisschen Platz hatte, mit 16 Sekunden im Angriff noch, hat man sofort diesen Wurf genommen. Sobald in der Transition so ein kleines Fenster da war, haben sie sofort diesen Wurf genommen. Und ich verstehe den Gedankengang. Du willst schnelle Abschlüsse nehmen, weil du halt nicht willst, dass eine der besten Defenses ever sich ordnet und locked in ist und du erstmal im Halbfeld bist ohne Tempo. Und ich verstehe, dass du sagst, okay, wir haben noch 13 Sekunden auf der Uhr, ich bin so semi-offen, ich bin nicht der beste Schütze. Es würde vielleicht noch einen geben, der noch freier ist, wenn wir noch zwei extra Pässe spielen, aber auf der anderen Seite, kein Team kann so Closeouts laufen und so rotieren wie die Thunder. Ah, ob wir noch mal einen besseren kriegen, 5 Sekunden später, ich nehme den jetzt einfach. Problem gegen diese Thunder Defense ist halt, du musst es halt trotzdem irgendwie versuchen in meinen Augen, weil das nicht die Würfe sind, die du den ganzen Abend übernehmen kannst. Wenn da mal immer mal wieder so ein halboffener Nase-Read-Dreier, einen Meter hinter der Dreierlinie mit dabei ist, dann leben wir damit, dann nehmen wir den und an anderen Abend gehen die vielleicht auch besser rein als jetzt 29,4%. Aber das kann nicht dein durchschnittlicher Angriff sein. Das ist in meinen Augen der große Faktor hier gewesen, dass Minnesota zu schnell die Abschlüsse gesucht hat, zu chaotisch und wirklich hier den Erstbesten immer genommen hat, der halt da war, anstatt, wie wir das von anderen Teams kennen, geduldig zu sein, in mehreren Anläufen, auch in einem Angriff versuchen, den Vorteil zu kreieren. Du kreierst einen Vorteil, du erspielst dir einen halboffenen Look, du lässt vielleicht den Ball laufen, erweiterst den Vorteil, machst ihn noch größer. Wie gesagt, ich verstehe, dass keine Defense so gut ist wie die der Thunder und Vorteile wieder im Keim ersticken kann, aber in meinen Augen musst du es zumindest probieren, Vorteile auch zu erweitern, bis du dann einen wirklich offenen Dreier im Rhythmus der Offense kreierst oder halt wirklich Versuche am Korb. Das war mir zu wenig Penetration, zu wenig Drive and Kick, zu wenig aggressives Spiel, den Korb attackieren und Inside-Out Basketball zu spielen im Angriff. Und das ist in meinen Augen einer der ganz großen Schüsse gewesen. So, diese ganzen halboffenen Dreier, die können auch reingehen. Und dann trifft man vielleicht keine 29,4%, sondern 39,4%. Und dann läuft das Spiel eventuell anders. Ich glaube nicht, dass man mit diesem Gameplan, wir shooten ohne Ende, wirklich weit kommt in dieser Serie. Und wenn du schon ohne Ende shooten willst, dann müssen das bessere Looks sein von besseren Shootern. Und das ist in meinen Augen ein ganz großer Faktor, dass wir hier, egal wie du es jetzt aufteilen willst, deine 100%, ob du sagst, es ist 50% des Minnesota, das auch gerne gemacht hat und 50%, dass die Thunder Defense sie einfach vor dieses Mittel gestellt hat und man nicht wirklich eine Wahl hatte oder du sagst 60-40 oder was auch immer. Für mich war es halt wirklich ein Mix aus beidem. A, die Wolves nehmen gerne solche Würfe, sind verliebt in solche Würfe und denken, sie können auch so gewinnen. Und B, diese Thunder Defense hat halt mal wieder einen überragenden Job gemacht. Wir können gleich noch kurz ins Detail gehen, was man gegen Anthony Edwards genau gemacht hat, weil auch das hatte ich in meinem Video runtergebrochen und da ließ sich einiges Cooles erkennen. Aber für mich ist halt der Schlüssel, dass 51 Dreier viel zu viele sind und das waren halt auch keine 51 Wide Open Dreier. Und wenn die Celtics es machen mit ihren Shootern und mit ihrem Spielsystem, dann ist es auch schon ein Risiko und muss auch nicht gut gehen, wie wir alle wissen. Aber das hat dann noch mehr Hand und Fuß, als wenn die Minnesota Timberwolves das machen, in meinen Augen. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Du darfst gleich gerne weitermachen mit der, wie man Edwards verteidigt hat, Geschichte. Zwei andere Gedanken, die ich noch habe zur Thunder Defense, die da natürlich mit reinspielen. Erstens mal erneut Shoutout Alex freaking Caruso. Der Typ hat jetzt innerhalb von weniger als einer Woche Nikola Jokic, Julius Randle und Anthony Edwards Weltklasse verteidigt. Das ist unglaublich, wirklich unfassbar. Und zum anderen, ich finde, es hat mir besonders imponiert, was man mal wieder für eine krasse defensive Variabilität drin hatte. Du hast, egal wen die Wolves als Ballhändler in die erste Action geschickt haben, hattest du die entsprechende Antwort parat und hast zum Teil innerhalb von Possessions, innerhalb der 24 Sekunden eines Minnesota-Angriffs, hast du deine Coverages rumgeschoben und rumgeswitcht. Du hast gegen Conley ganz viel im Deep Drop verteidigt und hast ihn quasi dazu zwingen wollen, als Scorer dir weh zu tun. Du hast gegen jemand wie DiVincenzo, hast du am Anfang eher Hedge-Defense gespielt und wolltest den Ball aus seinen Händen kriegen, damit er eben nicht in diese Pull-Up-Würfe gehen kann. Im Laufe des Spiels haben sie gemerkt, dass er diese Pull-Up-Würfe offensichtlich heute überhaupt nicht trifft und haben ihm da dann wieder ein bisschen mehr Leine gelassen, haben also auch da reagieren können. DiVincenzo am Ende 3 von 14 und 3 seiner 12 Dreier getroffen. Gegen Randall und Reed hast du viel geswitcht mit deinen Wings und hast dann auch gerne in Kauf genommen, dass Reed zum Beispiel in den Post geht. Hast bei Randall hingegen aber ein bisschen ähnlich wie bei Jokic gegen Denver in diesem Spiel 7 mit Caruso und Co. Natürlich nicht ganz so extrem, weil Randall ein guter Postspieler ist, aber nicht ganz so diese Gefahr ausstrahlt. Du hast versucht zu verhindern, dass Randall Touches kriegt in dieser Low-Post-Region. Also egal, was die Wolves versucht haben, und ich gebe dir völlig recht, dass sie irgendwann dann auch aufgehört haben, großartig Dinge zu versuchen, was ich sehr schade fand. Und da bin ich gespannt, ob sie es schaffen, entsprechende Adjustments zu finden jetzt in Spiel 2 und im weiteren Verlauf der Serie. Das wird nötig sein, weil sonst ist das Ding hier sehr, sehr schnell vorbei. Und dann eben natürlich die große Frage, wie verteidigt man Edwards? Und da würde ich dir den Ball jetzt zurückspielen. Das darfst du gerne kurz für uns skizzieren, was man da gemacht hat.
Ich fand's gut, dass die Thunder sich angeschaut haben, was die anderen beiden Defenses in diesen Playoffs gegen Edwards gemacht haben. Und sie haben gesehen, dass die Lakers sehr, sehr viel Early Help gespielt haben, sich früh immer in Position gebracht haben, früh schon reinrotiert haben. Und haben sich gesagt, okay, cool. Und dann haben sie gesehen, was die Warriors gemacht haben mit ihrer Late Help, die wir ja auch hier im Podcast und ich auf YouTube immer wieder auch angesprochen habe, gerade so von Draymond Green rein, spät die Hilfe zeigen gegen Edwards. Und was die Thunder gesagt haben, ey, warum müssen wir uns unbedingt entscheiden für eine dieser beiden Methoden? Wir machen einfach beides. Und zwar komplett random. Und das zeichnet diese Defense aus. Es war sehr, sehr viel Drop-Defense mit Cason Wallace, vor allem mit allerdings auch Alex Caruso am Ant-Man ran, was du spielen kannst mit solchen Screen-Navigatoren, weil die halt so gut über die Screens kommen, dass Edwards halt nicht so viel Platz hat für seine Pull-Up-Würfe. Sie sind je nach Situation, je nach Ort, wie weit er noch weg war, sind sie drüber und drunter gegangen über diese Ball-Screens. Die Defender des Screeners, also basically die Bigs, Holmgren und Hartenstein, sind zurückgedroppt, haben den Weg zum Korb versperrt. Und dann hast du halt immer wieder Help-Defense reingehast. Du hast überraschende Stunts vom Nail reingehabt. Das war häufig SGA. Du hast teilweise Pre-Rotating gehabt vom Weakside Lowman. Es gab diese eine Szene, wo Edwards da zum Korb zieht über rechts und SGA hilft vom Nail rein und lädt ihn quasi ein, sich dann von SGA so wegzuspinnen. Und das macht er auch. Edwards spinnt sich dann weg von SGA, weil es zur Mitte hin kein Platz ist. Und genau dann kommt J-Dub rein, holt sich den Steal und man kann quasi am anderen Ende des Parketts dann die beiden Punkte machen. Edwards hat danach auf der Postgame-Pressekonferenz gesagt, er wusste nie, was da auf ihn zukommt. Er wusste irgendwo, es war Drop, aber er wusste nicht, okay, gehen sie drüber oder drunter? Kommt die Hilfe vom Nail rein oder nicht? Ist es ein richtiges Double-Team oder ist es ein Stunt oder ist es halt gar nichts? Oder bringt er sich nur in Position und nähert sich mehr an? Was macht der Lowman? Was macht der Weakside-Guy? Basically der Lowman. Was macht der Strongside-Guy? Was passiert? Und damit kam er halt nicht klar. Und das ist, wie gesagt, nicht die große Stärke von Anthony Edwards. Und auch das hatte ich schon gesagt, immer mal auch in diesen Playoffs und generell in den letzten Monaten. Edwards große Stärke ist es nicht, on the fly zu sehen und zu reagieren und Antworten auf alles parat zu haben. Edwards ist am besten, wenn er weiß, was passiert, wenn er etwas schon mehrmals gesehen hat. Und dann ist er halt unaufhaltsam. Was er nicht so gut kann, ist, das frühzeitig zu erkennen und dann in Sekunden, das, was ein Luka Doncic zum Beispiel ausmacht oder ein Nikola Jokic, und dann halt nochmal ein Level halt über dem ist, wo der Ant-Man gerade noch ist, das dann quasi live zu erkennen und dann auch live Antworten zu finden und da sofort reagieren zu können. Die Thunder haben in ihren Small-Ball-Lineups dann viel geswitcht in Situationen, gerade wenn Wallace und Caruso beide involviert waren. Wir haben Show-and-Recover-Defense gesehen, weil die Wolves dann irgendwann probiert haben, Isaiah Joe dann zu involvieren und dann ist quasi Joe kurz zu Ant und dann ist er allerdings wieder sofort zurück zu seinem ursprünglichen Defender. Ant dann auch sehr schnell frühe Pässe gespielt und man hat dann den erstbesten Dreier genommen in diesen Situationen, weil dann Joe und Wallace waren dann beide kurz bei Ant-Man und der hat dann meinetwegen zu Reed oder zu wem auch immer abgespielt. Und Joe aber sofort recovered. Und da war dann dieses Mini-Zeitfenster, erste Action. Und das ist das, was ich gerade angesprochen habe, dass nach dem Edwards-Pass Reed oder so dann den Ball fängt. Joe ist basically schon wieder bei ihm. Und es sind noch 15 Sekunden Rest. Aber die nehmen dann halt den Wurf, weil sie denken, okay, wahrscheinlich ist das der Beste, den wir schon kriegen können. Und man vertraut ja auch dann in seine eigenen Fähigkeiten als Shooter. Aber hat halt in dem Fall nicht funktioniert. Wir haben ganz, ganz wenige High-Hedges und Traps gesehen, da waren so 2-3 Situationen mit dabei, um ihn dann halt auch noch mehr zu überraschen. Was man nicht gemacht hat, ist irgendwelche Switches abzugeben, die man nicht geben wollte. Also wir haben nicht eine Szene gesehen, wo einer der OKC Big Man dann im 1 gegen 1 auf einmal gegen Edwards agieren musste. Also Wallace und Caruso haben sich dann auch immer wirklich ja mit diesen Screens auseinandergesetzt, sind dann ihm dran geblieben, dass da nicht irgendwelche krassen Mismatches entstehen. Das war eine Masterclass der Thunder Defense und Edwards und die Wolves müssen da Mittel und Wege finden, weil wenn er so spielt, dann funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und wenn ich Edwards bin, dann rege ich mich nicht auf über irgendwelche Freiwürfe, die SGA mehr nimmt, sondern guck mir an, dass er 5 von 13 aus dem Feld geworfen hat als bester Spieler deines Teams in den Conference Finals und da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen von ihm und da muss mehr kommen von dem Timberwolves Coaching Staff, der ihn in die Position auch bringen muss, besser zu performen, nicht jedes Mal den Ball vortragen zu lassen. Dann läuft Chicago Actions, dann läuft Plays, wo er sich bewegt und dann in den Ball kommen, läuft Handoffs. Und gerade wenn du weißt, dass OKC Drop Defense spielt, dann packt irgendwelche Dropbeater aus, dann läuft Spain Pick and Roll, läuft Double Drags, läuft irgendwas, was dir hilft, diese Drop Defense Taktiken der Thunder zu schlagen. Da gibt's mehr als genug Mittel und Wege. Es müssen dringend Adjustments kommen von die Minnesota Timberwolves, die dieses Spiel verloren haben, weil sie offensiv ja nicht genug zeigen konnten. Vielleicht noch ganz kurz übers andere Ende. OKC, ich habe es angesprochen, 60% ihrer Abschlüsse am Korb. Sie haben gnadenlos den Korb attackiert. Man hat Randle immer wieder gejagt. Wer auch immer bei Randle war, wurde involviert. Die Timberwolves haben probiert, irgendwie Randle an Caruso irgendwie abzustellen, was dann dazu geführt hat, dass halt Caruso die Ballscreens gestellt hat. Das ist halt auch die große Stärke der Thunder, dass wenn SGA den Ball hat, dann können 4 andere Spieler für ihn screen. Das heißt, du kannst nicht so wirklich ja irgendwelche Spieler verstecken, wenn du gegen dieses OKC-Team spielst. Man hat einen guten Job gemacht, J-Dub sich bewegen zu lassen, bevor er irgendwas macht. Sie haben einen guten Job gemacht, dass SGA immer wieder in seine Spots kommt, dass man immer wieder nah an Korbnähe zu guten Abschlüssen kommt. Wir sahen eine Menge Spain Pick and Roll und eine Menge Double Drags, um Gobert gezielt zu attackieren, weil man wusste, Gobert verteidigt das Ganze im Drop. Und die Thunder kam halt direkt mit solchen Drop-Beatern um die Ecke, von denen sich die Wolves jetzt einiges abschauen sollten. Das war also hier ein Spiel, was, so wie es lief, sich nicht auf Freiwürfe oder sonst irgendwas zurückführen ließ, sondern mit der Spielweise des einen Teams oder der Spielweise des anderen Teams. Und die Thunder haben eine Menge richtig gemacht und die Wolves müssen eine Menge richtig machen, wenn sie das hier zu einer spannenden Serie machen wollen.
Ja, definitiv. Ich fühle mich aktuell ziemlich gut mit meinem Thunder in 5 bolden Tipp. Aber da kann natürlich noch viel passieren, da sind wir uns alle im Klaren. Kurzer Shoutout noch an Kendrick Williams, Kenny Hustle. Vielleicht die schlimmste Frisur der NBA. Ich muss es so offen und ehrlich raussagen. Das ist einfach nicht der Move hier mit dem. Ansonsten, also ich weiß nicht, hast du das im Kopf, was Kenny Williams für eine Frisur hat? Oder habt ihr das im Kopf da draußen? Katastrophe.
Ja.
Das würde so clean aussehen, eigentlich bei ihm, wenn er einfach nicht dieses komische Büschel da hinten im Nacken noch hätte. Naja, aber jemand, der bis dato in diesen Playoffs ausschließlich Garbage-Time-Minuten gesehen hat und jetzt dann plötzlich in wichtigen Momenten in diesem Spiel aufs Feld geworfen wurde, mal kurz 2 Dreier reinschweißt, 3 Rebounds dir holt und das spricht wieder dafür, Isaiah Joe, der keine riesige Rolle gespielt hat über weite Strecken dieser Playoffs, auch er Minuten gesehen, auch schon nicht in der Garbage Time mit 8 Rebounds von Isaiah Joe, am Ende auch Boxscore-technisch gut unterwegs gewesen. Das spricht dafür, was für ein unglaublich tiefes Team. Also ich habe den Gedanken gehabt, Kenny Williams, wenn wir an die letzte Serie gegen die Nuggets zurückdenken, der quasi keine Rolle gespielt hat in der regulären Rotation und jetzt aber in den Conference Finals in Spiel 1 da reinkommt und dir echt ein paar gute Minuten geben kann, bei den Nuggets wäre das der 7. Mann gewesen oder so, wenn er so performt, wie er das ja. vorgestern getan hat. Das ist schon ziemlich crazy, was die Thunder für ein gutes und tiefes Team sind auf vielen Positionen. Und dass du dieses erste Spiel dermaßen souverän gewinnst, obwohl Shea 10 von 27 ist und in der ersten Halbzeit im Grunde gar nicht stattgefunden hat. Klar, am Ende 31 und 9, das sieht ganz gut aus. Obwohl Lu Dort fast kein Faktor war, obwohl sowohl Dort als auch Hartenstein Foul Trouble hatten zwischendurch. Und trotzdem bist du am Ende so souverän der Sieger, der vom Parkett geht. Das lässt dich erhobenen Hauptes in die nächsten Spiele gehen. Und wir sind sehr gespannt, wie es da heute Nacht jetzt weitergehen wird.
Auf jeden Fall. Ich hatte es schon mal gesagt vor einer Weile, der 10. Mann der Thunder würde so das Leben deines Lieblingsteams komplett verändern. Was halt wirklich wild ist. Aber gefällt mir sehr, sehr gut dieses Shoutout. Und Shoutout ist ein schönes Stichwort, denn Shoutout an all unsere Supporter. Ganz kurz, bevor wir zum zweiten Game One kommen, zu dem, worüber sicherlich es noch ein bisschen mehr Redebedarf gibt, weil das eines der verrücktesten Spiele in diesen Playoffs und in der jüngeren NBA-Vergangenheit waren. Ganz kurz, vielen, vielen Dank an alle, die in den letzten Tagen neu dazu kamen. Wir stehen mittlerweile bei 249 S-Supportern, also die 250er-Marke. Die könnte jetzt sehr, sehr bald fallen. Wir ballern aktuell nicht nur zwei öffentliche Folgen pro Woche raus, so wie diese hier eine öffentliche ist, sondern auch zwei Supporter-Folgen richtig am Hasseln gerade. Und wir sind einfach super dankbar, dass es so viele Leute gibt, die diesen Hassel auch belohnen wollen und die Bock auf noch mehr Double Stepback und falsche NBA-Predictions und Hot Takes und einigermaßen tiefgründige Analysen haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Unser Patreon ist wie immer in der Folgenbeschreibung. Schnuppert gerne mal rein. Ab 3 € im Monat bekommt man den absolut überwiegenden Teil aller Supporterfolgen. Ab der zweiten Stufe, der 5-Euro-Stufe, gibt es unseren Supporter-Mailbag, der einmal im Monat droppt. Unsere nächste Folge wird übrigens ein Supporter-Mailbag sein, die jetzt am Wochenende kommt. Die anderen 7 Folgen, die aktuell pro Monat kommen, sind Supporter-Folgen, die man ab der Rollenspieler-Mitgliedschaft, also ab der günstigsten Stufe, schon bekommt. Also jeder Supporter kann 7 von 8 Folgen, die wir da auf Patreon droppen, im Monat aktuell hören. Mehr Content, Win-Win, ihr bekommt mehr Double Stepback auf die Ohren und wir werden hier noch ein wenig belohnt und entlohnt für unsere extra Arbeit. Deswegen ganz kurz nochmal Shoutout an alle Supporter und wir würden uns freuen, wenn noch der eine oder andere dazukommt. Jetzt zu den Playoffs. Patreon wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Checkt das Ganze gerne mal aus. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir zu Game 1 der Indiana Pacers gegen die New York Knicks.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wow, was da abgegangen ist heute Nacht. 138 zu 135 nach Overtime. Eine der verrücktesten Schlussphasen, an die man sich so erinnert im NBA. Kosmos, und du hast angekündigt, dass du ein paar Stats für uns dabei hast, da würde ich dir jetzt einfach mal den roten Teppich ausrollen und sagen, Julius, sag uns doch mal bitte, wie verrückt das war, was wir hier heute Nacht gesehen haben.
Mhm. Reden wir über den Zeitraum seit 1997, seitdem das angefangen wurde zu tracken. Teams waren 4 zu 1640, wenn sie in der letzten Minute des vierten Viertels oder der Overtime in den Playoffs mit mindestens 7 Punkten hinten lagen. Also von den 1644 Malen, wo das der Fall war, konnten nur 4 Teams die Spiele noch für sich entscheiden. Die Pacers haben 3 dieser 4 Spiele auf ihrem Konto, alle davon in diesen Playoffs. Runde 1 gegen Milwaukee, wo man mit 35,6 Sekunden 111 zu 118 hinten lag in der Overtime. Am Ende mit 1 Punkt gewonnen hat. Game 1 gegen Cleveland, wo man mit 57,6 Sekunden 112 zu 119 hinten lag und das Ganze mit 1 Punkt gewonnen hat. Und jetzt, wo man 52,5 Sekunden vor Ende mit 112 zu 121 hinten lag, also nicht nur 7, so wie bei den anderen beiden Comebacks, sondern 9 Punkte. All diese 3 Spiele konnte man gewinnen und 3 dieser 4 gehen einfach auf das Konto der Pacers in diesem Jahr. NBA-Teams waren vor heute Nacht 0 zu 970 in den Playoffs in den letzten 27 Jahren, wenn sie mit 2 Minuten 50 Rest in Regulation mit mindestens 14 Punkten hinten waren. Nach heute Nacht sind NBA-Teams 1 zu 970 in solchen Situationen. 1414 Mal kam es bisher vor in den NBA-Playoffs seit 1998, dass Teams in der letzten Minute mit mindestens 9 Punkten hinten lagen. All diese 1414 Spiele wurden von diesem Team verloren, was mit mindestens 9 Punkten hinten war in der letzten Minute eines vierten Viertels oder der Overtime. Jetzt ist es 1 zu 1414. Und abschließend, die Pacers scorten 23 Punkte in den letzten 3 Minuten 14 des vierten Viertels. Das sind die meisten Punkte, die in dieser Play-by-Play-Ära, also seit 1997, in einem Playoff-Game gescored worden von einem Team in den letzten 3 Minuten 14. Und ich weiß, ich habe gerade gesagt abschließend und es war noch nicht ganz abschließend, denn Tyrese Halliburton, möchtest du raten, wie viele seiner 14 Game-Tying- oder Go-Ahead-Würfe bzw. Field-Goal-Attempts in den letzten 2 Minuten eines vierten Viertels oder Overtime in diesem Jahr, in dieser Saison, ihren Weg ins Ziel fanden?
11.
12. 5 von 6 in diesen Playoffs. Also wenn Tyrese Halliburton in den letzten 2 Minuten einer Overtime oder eines vierten Viertels versucht, das Spiel auszugleichen oder sein Team in Führung zu bringen, dann gelang ihm das 12 von 14 Mal in dieser Saison und 5 von 6 Mal in diesen Playoffs. Ich habe noch einen richtig nicen Aaron Nesmith-Fact, aber den hebe ich mir für meine Trivia auf. Wie crazy war dieses Comeback, Alter?
Ich dachte gerade, ist der Aaron Nesmith-Fact vielleicht, dass er offensichtlich verwandt ist mit Steph Curry. Anders kann ich mir das nicht erklären, was der da abgerissen hat im vierten Viertel. 20 Punkte im vierten Viertel, 6 Dreier im vierten Viertel, was Playoff-Rekord ist. Das habe ich heute gesehen, aber alles Weitere weiß ich noch nicht. Also ich bin gespannt auf deine Trivia nachher. Verrückt, was da abgegangen ist. Ich war schon bereit, Rick Carlisle und die Pacers ganz schön zu kritisieren, weil ich nicht ganz einverstanden war mit der Rotation. Ich habe nicht verstanden, warum man direkt im ersten Viertel schon eine 9er-Rotation gelaufen ist. Ich habe nicht ganz verstanden, warum dann im vierten Viertel plötzlich Ben Shepherd auf dem Feld stand. Ja, Nembhard und Nesmith hatten Foul Trouble. Aber ja, also dass am Ende Halliburton und Siakam 42 Minuten jeweils gespielt haben, inklusive Overtime, dass Nembhard, wie gesagt, Foul Trouble, ja, Nembhard, Nesmith 35, 38, ich weiß nicht. Mathurin war minus 14 heute, McConnell minus 14, Thomas Bryant, der... Also hättest du mich vor 2 Monaten gefragt, ist Thomas Bryant ein spielbarer Playoff-Big, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Er macht keine allzu schlechte Figur im Großen und Ganzen, aber trotzdem musst du ihn, glaube ich, nicht 13 Minuten auf dem Feld haben. Ja, und dann hatten sie diese Phase Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel, als ihnen dieses Spiel entglitten ist, inklusive zum Teil einfach auch dummen Geschichten. Diese 2 Dreier-Fouls, von denen dann McBride und Towns 5 der 6 Freiwürfe reinmachen. Die Knicks haben dann 104 zu 92 geführt, sind immer weiter ein bisschen davongezogen und man hatte das Gefühl, du hast es im Intro schon gesagt, ja gut, dann hätte man vermutlich ausgemacht irgendwann als jemand, der in Deutschland extra wach geblieben ist und sich dieses Game reinziehen wollte. Und dann ging's los, 16 zu 4 Run bis zum Zwischenstand von 121 zu 123. Dann so ein bisschen Freiwurfspielchen hin und her. Und dann eben Tyrese Halliburton mit diesem Step, 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 Back, Back, Back Dreier, angeblich vermeintlichen Dreier, mit der Choking-Geste in Richtung Knicks-Publikum und auch in Richtung Reggie Miller, der da am Spielfeldrand saß. Absolut verrückt. Und dann stellt sich aber raus, es war doch kein Dreier. Wir gehen in die Overtime. In der Overtime dann natürlich, wie wir alle das haben kommen sehen, Obi Toppin, einer der Game-Winner, mit einem Putback-Dunk und dann nochmal mit einem Baseline-Poster kurz vor Schluss. Und die Pacers klauen sich dieses Ding. Und wenn ich New York bin, dann wirft dieses Spiel, also klar, das war jetzt vielleicht so one in a million, dass du dieses Spiel abgibst. Und sicherlich kannst du irgendwo den Case machen, ja, eigentlich müssen wir das Ding unbedingt ziehen. Aber am Ende des Tages mache ich mir aus New York Sicht ganz schön Sorgen um die Knicks, die ein Spiel, in dem Karl Anthony Towns ultra effiziente 35 Punkte macht, in dem Jalen Brunson 43 Punkte macht und ja, 7 Turnover und ja, die Pacers scheinen ihm so ein bisschen zermürbt zu haben gegen Ende. Also sein viertes Viertel und seine, vor allem seine Overtime waren nicht überragend. Aber dass der Typ 43 Punkte macht und die Pacers, wir haben uns gefragt, sehen wir vielleicht direkt Nesmith an ihm oder vertraut Rick Carlisle dann doch eher Andrew Nembhard. Stellt sich raus, wir haben irgendwie so ein bisschen alles gesehen, einfach weil Brunson es auch geschafft hat, beiden, sowohl Nembhard als auch Nesmith, relativ schnell Fouls anzuhängen. Wir haben Bendik Mathurin gesehen an Brunson, wir haben dann gegen Ende Ben Shepherd gesehen an Brunson. Es war im Grunde egal, er ist halt trotzdem nach Belieben in seine Spots gekommen. Wenn er nicht nur einen seiner 6-3er trifft, dann reden wir hier wahrscheinlich über ein 50-Punkte-Spiel. Auch er hatte Foul Trouble, Anunoby hatte Foul Trouble. Aber wie gesagt, du kriegst 16 Punkte von Anunoby und Bridges, du kriegst ein Josh Hart-Spiel mit 8 Punkten, 13 Rebounds, 7 Assists, fast Triple-Double. Monster-Performances von Towns und Brunson. Und das war's. Kam halt nichts von der Bank. Campaign und Miles McBride jeweils 2 von 7. Mitchell Robinson hat ein Field-Goal genommen in seinen 21 Minuten. Ich mache mir Sorgen. Also für mich ist aus Knicks Sicht überwiegt nicht dieses, ja, eigentlich haben wir ein geiles Spiel gemacht und scheiße, wir haben das Ding halt noch aus der Hand gegeben. Das darf uns nicht nochmal passieren. Das wird uns nicht nochmal passieren. Sondern für mich gehe ich dann eher pessimistisch aus diesem Spiel raus und denke mir, dieses Team hat Löcher. Es war ein Unterschied von Tag und Nacht. Ich habe gerade die Pacers kritisiert wegen ihrer Rotation. Das war mir dann ein bisschen zu viel Bank. Aber wenigstens haben sie eine Bank. Boah, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen, was X's and O's und was Taktikanalysen angeht. Das würde ich jetzt gerne gleich dir überlassen. Wahnsinn, was alles abgegangen ist in dieser Party.
Ich find's lustig, dass wir uns jetzt basically schon eine Viertelstunde über dieses Spiel unterhalten haben und du dann sagst, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ja. Aber vielleicht erstmal zu deiner Aussage jetzt bezüglich Optimismus oder Pessimismus, was beiden Teams angeht. Ich glaube, dass man auf beiden Seiten Dinge mitnehmen kann für Optimismus und für Pessimismus. Und ich würde nicht sagen, dass unbedingt eine Seite hier überwiegen sollte. Die Knicks können sich sagen, ey, wir hatten dieses Spiel am Ende unter Kontrolle. Es brauchte ein mehr als historisches Comeback, dass wir das verspielt haben. So, die Knicks können das sagen, wenn sie optimistisch sein wollen. Wenn die Knicks pessimistisch sein wollen, können sie sagen, Alter, sie wiederholen das, was du gerade gesagt hast. Brunson hat ein geiles Spiel gemacht. Wir hatten den Sack so gut wie zu. Wir müssen dieses Ding gewinnen und nicht mal das konnten wir gewinnen. Wie sollen wir ein knappes Spiel gewinnen, wenn wir nicht mal ein Spiel gewinnen, wo wir jetzt so hoch in Führung waren? Die Pacers können ebenfalls optimistisch und pessimistisch sein. Sie können sagen, ey, selbst so ein Spiel, wo wir kein Business hatten, das zu gewinnen am Ende, gewinnen wir. Oder sie sagen, Alter, so bis zu diesem Comeback, bis zu diesen letzten 3 Minuten irgendwas, wo wir 23 Punkte gemacht haben, waren die Knicks halt besser als wir. Schwierig. Also du kannst, egal wie du es sehen willst, egal ob du als Knicks-Fan heute früh sagen willst, Alter, wir nehmen das mit und wir sind jetzt optimistisch oder ob die pessimistisch sein willst oder ob du dir als Pacers-Fan jetzt, ob du gehypt sein willst oder ob du dir ein bisschen Sorgen machen willst, es gibt Gründe und Argumente, denke ich, für jede mögliche Sichtweise. Ich sehe es ein wenig anders als du. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man jetzt auf Seiten der Knicks besonders pessimistisch oder negativ zu sein sollte. Ich würde sagen, man guckt auf dieses Spiel, guckt auf die ersten 45 Minuten, in denen man einen guten Job gemacht hat und dann sagt man, okay, gut, wir machen das genauso wieder. Und dieses Mal kommt es halt nicht zu diesem 1 zu 1500 Fall, zu dieser 0,01%igen Chance, dass die Pacers hier dieses Ding noch gewinnen. Und dann kann man hier, denke ich, auch mit einem guten Gewissen in Spiel 2 rangehen und sagen, ey, wir sind hier mal mindestens auf einem Level und können diese Serie jetzt auch zu Hause wieder ausgleichen. Zum X&O-Stuff, wir hatten vorher so ein bisschen über die Matchups spekuliert. Turner startete an Towns und Towns startete an Turner. Das war jetzt nicht sicher, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend gewesen. Gerade, dass die Knicks mit Cat an Turner starten, ist jetzt überhaupt nicht überraschend. Andersrum vielleicht ein klein wenig mehr überraschend, aber auch im Großen und Ganzen jetzt nichts, wo man jetzt sagt, wow, okay, gut, Turner an Cat, sehr interessant. Halliburton hat man an Bridges gepackt. Das hat mich schon ein wenig mehr überrascht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man Halliburton irgendwie an Hart ranstellt oder an Anunoby, weil Bridges ist ja dann doch eher noch ein Creator, der mit dem Ball in der Hand selber etwas macht, aber da war der Gedankengang einfach, dass man Nembhard an Hart packt, um den dann einfach ein wenig mehr noch helfen zu lassen. Brunson war zu Beginn des Spiels an Aaron Nesmith dran, auch das jetzt kein ganz großer Schocker und dass man mit Mikal Bridges an Halliburton gestartet hat, war jetzt auch kein ganz großer Schocker. Also im Großen und Ganzen waren die Matchups bis auf wenige Ausnahmen schon so, wie man das erwarten konnte und dann war es halt ein offensives Feuerwerk und auch das hatten wir ja so prognostiziert. Beide Teams verteidigten das Ganze im Drop. Das fand ich vor allem sehr interessant auf Seiten der New York Knicks, die ja gegen die Celtics dann doch schon eher mal eine Switching-Defense und eine High-Hedge-Defense ausgepackt haben. Da ging man gerade zu Beginn des Spiels sehr, sehr viel mit Drop-Defense. Das war bei beiden Teams identisch. Was auch identisch ist, dass beide Teams sehr, sehr viel Matchup-Hunting betrieben haben. Du hast es in unserer letzten Folge gesagt, dass du denkst, dass man da Brunson einigermaßen gut verstecken kann, dass du dir ja nicht wirklich Gedanken machst. Es war schon der Plan der Pacers, dass sie Brunson attackieren, dass man da Brunson auch angeht. Da haben die Knicks allerdings einen sehr ordentlichen Job gegen gemacht. Erstens, dass man ihn halt von vornherein an Nesmith gestellt hat, hat da so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Hätte man jetzt irgendwie direkt an Nampot oder Halliburton gestellt, wäre es ein wenig interessanter geworden. Brunson auch jetzt dann versucht, an seinem Matchup dran zu bleiben, da nicht irgendwie rauszuswitchen gegen Halliburton. Es gab ein paar Situationen, wo er keine andere Wahl hatte, aber generell auf beiden Seiten viel Matchup-Hunting. Die Knicks haben Halliburton gejagt, die Pacers haben immer wieder versucht, Towns zu involvieren. Die Knicks dann irgendwann ein bisschen mehr zur Switching-Defense gegangen, gerade in der Phase, wo es dann so aussah, als ob sie dieses Spiel gewinnen können. Gerade auf dem Flügel hat man mehr geswitcht, was ganz gut funktioniert hat, und dann sind die Pacers halt extrem heiß gelaufen am Ende. Das wäre jetzt so meine relativ kurze, knackige Zusammenfassung zu den X und O's. Ich habe jetzt nicht wirklich wahnsinnig viele In-Game-Adjustments gesehen auf beiden Seiten. So, beide Teams hatten ihren Plan, beide Teams hatten ihre Taktik, ihre Matchups, beide Teams sind davon ein bisschen weggegangen im Verlauf des Spiels, aber es war jetzt nicht so, dass eines der beiden Teams in meinen Augen in die Overtime oder aus der Pause rausgekommen ist mit so einem übelsten Geniestreich, auf das das andere Team keine Antwort hatte. Die Knicks waren 45 Minuten lang besser, dann haben die Pacers alles getroffen, und das erzählt, glaube ich, schon den Großteil der Geschichte dieses Abends in meinen Augen.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also es war X's and O's technisch nicht das allerausgefallenste Spiel. Bin ich gespannt, inwiefern wir da großartige Adjustments sehen werden. Ich stimme dir schon insofern zu, dass beide Teams sich wahrscheinlich einreden können, dass sie mit dem Ansatz, den wir jetzt gesehen haben, in das nächste Spiel auch gehen. Also es war jetzt auf beiden Seiten nichts, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich denkt, ja.
So wie die Wolves, die halt wirklich sagen, Beispiel, Alter, genau, das können wir jetzt nicht nochmal so machen.
Ja, also XY hätte ganz, ganz anders laufen müssen. Wie gesagt, auf Seiten der Knicks, du hast von deinen Startern im Grunde das bekommen, was du möchtest. Du hättest von der Bank mehr bekommen müssen. Aber da kannst du auch sagen, hey, Campaign und McBride, wenn die ein, zwei Würfe mehr treffen. Wie gesagt, wenn Brunson nicht nur einen seiner 6 Dreier trifft und du am Ende auf mehr als 32% Dreierquote kommst, auf der anderen Seite mal wieder 40,5% Dreierquote für die Pacers. Klar, Nesmith wird wahrscheinlich nicht nochmal 8 von 9 gehen und 6 Dreier reinschweißen im vierten Viertel. Aber Halliburton auf der anderen Seite 4 von 12. Und so langsam, also die Milwaukee Bucks waren in der Regular Season das beste Shooting-Team, was Dreierquote angeht, mit 39,3%. Non-Garbage-Time. Und die Pacers waren jetzt halt in 7 von 11 Playoff-Spielen besser als diese 39,3%. So, an irgendeinem Punkt musst du dich halt schon fragen, okay, ist das jetzt super heißes Shooting? Oder sind das einfach die Pacers aktuell? Immer noch kleine Sample Size. Klar, du kannst anstelle der Knicks irgendwo die Wette eingehen. Ja, irgendwann muss das doch regressieren. Ja, oder halt auch nicht. Oder sie schweißen dir im nächsten Spiel wieder 40% der Dreier rein. Und dann stehst du halt da. Also so langsam müssen wir uns, glaube ich, schon fragen, okay, also wie groß ist der statistische Outlier eigentlich? Ja, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was ich aus dem Spiel heute Nacht machen möchte. Ich muss es mir wahrscheinlich sogar nochmal angucken. Es war ein fantastischer Start in diese Serie. Und ja, was will man da noch mehr zu sagen? Wir sind gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht.
Auf jeden Fall. Dann hätte ich gesagt, machen wir das Ding zu und ich komme zu meiner Trivia-Frage, die sich beschäftigt mit diesem Game One der Indiana Pacers gegen die New York Knicks.
Let's go.
Aaron Nesmith ist der erste Spieler in der Play-by-Play-Ära, der es geschafft hat, 20 Punkte in einer Span von 5 Minuten in der zweiten Hälfte eines Playoff-Games zu scoren. Und er tat das in den letzten 5 Minuten eines vierten Viertels bei so einem Comeback. Das ist schon crazy, wenn du es irgendwie schaffst, zu Beginn des dritten Viertels von Minute 7 zu Minute 2 20 Punkte zu scoren. Aber in so einer Situation, in so einem Comeback, diese 20 Punkte zu scoren, absoluter Wahnsinn. Das ist der Fact, den ich habe. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Und die ist schwierig, aber ich glaube, die wird geil. Aaron Nesmith ist der erste Spieler in der NBA-Playoff-Geschichte, der es geschafft hat, 6 Dreier in einem Viertel zu machen. Er hat das im vierten Viertel gemacht. Es kommt jetzt nicht darauf an, was es für ein Viertel ist. Möchtest du raten, wie oft es bisher geschafft wurde in der NBA-Playoff-Geschichte, in dieser Play-by-Play-Era, dass ein Spieler 6 Dreier in einem Viertel getroffen hat?
Ich sag 4-mal.
6-mal.
Okay.
Eins davon, das werde ich dir sagen, das war Antoine Walker, Boston gegen Philly, 28. April 2002. Die anderen 5 sind alle nach 2020 passiert, frühestens Playoff 2021. Also denke ab Playoff 2021, die anderen 5. 3 dieser 5 wusste ich, weil das auch 3 Games sind, die ich damals auch live geschaut habe. Also nicht live vor Ort natürlich, sondern live im Fernsehen, aber ich habe diese 3 Spiele gesehen. Ich möchte jetzt, dass du mir die 5 Spieler nennst und gegen welchen Gegner sie das gemacht haben. Datum brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber shoote einfach mal ins Dunkle rein. Was denkst du? Ich weiß, dass du zumindest 2 davon auch weißt, weil das sind Classics.
Also ich habe sofort an Lillard gedacht, dieses verrückte Spiel gegen die Nuggets. Aber da war ja viel von den Crazy Dreiern, die er gemacht hat, waren ja in Overtime. Also ich glaube nicht, dass da eines der Viertel dabei war. Oder eine, war das Double Overtime, glaube ich, sogar damals? Oder eine der Overtimes, in denen er tatsächlich 6 Dreier reingemacht hat. Also, aber das ist jetzt mal mein erster Tipp. Ich nehme an, es ist falsch.
Es ist semi-falsch. Es ist nämlich Damian Lillard, Portland gegen Denver, am 24. Mai 2021. Diese Stretch kam allerdings im zweiten Viertel. Also es ist nicht das, woran wir alle denken, wo er da im letzten Viertel und der Overtime da so crazy heiß lief, sondern es ist das, wo er im zweiten Viertel crazy heiß lief und 6 Dreier traf in Denver am 24. Mai 2021.
Dann ist es aber auch nicht das Spiel, an das ich gerade denke, oder? Dann war das ja ein anderes Spiel.
Ja, es war ein anderes Spiel, ja.
Ja, krass. Ha, okay, gut, dann. Ja, meinte ich. Das wollte ich.
Halber
das,
Punkt.
Das wollte ich sagen.
Ja, okay.
Halber Punkt. Warte, 24. Mai. Ja, ich habe gerade hier die Serie aufgemacht. Da waren 9 von 16 Dreier insgesamt. Und in diesem Crazy 2-Overtime-Spiel hat er 12 Dreier insgesamt getroffen von seinen 17.
Das war die Serie, okay, wo er 2 dieser Games dabei hatte.
Ja, in dem einen, also in dem mit den 6 Dreiern in einem Viertel offensichtlich, hatte er 42 Punkte und in diesem 2-Overtime-Spiel hatte er dann 55 Punkte. Bei der 140-147 Niederlage gegen die Nuggets. Beide Spiele übrigens verloren.
Wahnsinn.
Also Portland hat 2 Spiele gewonnen in der Serie, aber keins der beiden, in denen Lillard so dermaßen abgegangen ist. Okay, ich denke, also ich habe auch sofort an Klay Thompson gedacht, aber Klay Thompsons verrückte Explosion, die war ja vor 2021.
6 Dreier ist halt schon crazy.
6 Dreier ist, waren entweder Mitchell oder Murray in der Bubble-Serie? Ah, nee, das war ja auch vor 2021. Curry?
Es ist Steph Curry. Möchtest du raten, was für ein Spiel war? Ich wusste es halt, weil ich dieses Viertel gesehen habe und mich damit noch intensiv dann mit diesem Viertel auseinandergesetzt habe. Es ist jetzt aber kein Steph Curry Signature Viertel, woran man jetzt so direkt denkt, oder Signature Game. Es ist jetzt kein Game, wo du sagst, Alter, das war ein Steph Curry Game.
Ja.
Was Wahnsinn ist. Es war ein Game, ein wichtiges Playoff Game, wo man die Taktik des Gegners sehr hinterfragt hat in diesem Viertel.
Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Da hat der Gegner so komplett im Drop gespielt und wir alle haben uns gefragt, was machen
weißt
die
noch, wer der Gegner ist?
War es Boston in den Finals?
Es war Boston, es war Spiel 1. Da kommen die mit einer Drop-Defense gegen Steph um die Ecke und der ballert den 6 Dreier rein am 2. Juni.
Aber sie haben das Spiel noch gewonnen, meine ich, oder? Die Celtics.
Das weiß ich nicht. Nein, ich glaube, oder vielleicht doch. Boston hat auf jeden Fall geführt in dieser Finals-Serie irgendwie 2-1. Ich weiß aber nicht, ob sie das erste gewonnen haben.
Ich habe es hier gerade offen, doch. Sie haben Spiel 1 der Finals 120-108 sogar.
Wahrscheinlich, weil man von der Drop-Defense dann weggegangen ist, nach diesem ersten Viertel. Es war ziemlich verrückt. Wir haben die Serie dann zu Ende geguckt bei dir, noch 2 Games.
Stimmt.
Juni 2022, good times. Da waren wir auch im Top 10 in Baling.
Ja, siehst du? So schließt sich der Kreis.
Wir haben noch ein erstes Viertel gegen meine Lakers in 2021.
Gott, muss ich erst mal überlegen, gegen wen die Lakers 2021 gespielt haben.
Nur gegen einen Gegner leider.
Das müsste, das war die Phoenix-Serie, oder?
Das war die Phoenix-Serie, genau.
Dann wahrscheinlich Booker.
Genau, das letzte Game der Serie. Lakers sind 3-2 hinten. Anthony Davis kann kaum laufen, kehrt aber zurück für 2 Minuten, bevor ausgewechselt wird. Und Booker schenkt den Lakers im ersten Viertel direkt 6 Dreier rein, macht am Ende 47 und beendet damit diese Serie. Dann fehlen uns noch 2, die allerdings so ziemlich unmöglich zu wissen sind. Wir haben noch einmal Denver gegen Portland in dieser gleichen Serie und dann haben wir Utah gegen die Clippers in 2021.
Ich hatte doch neulich die 40-Punkte-Spiele in den Playoffs und da war Norm Powell random dabei. Ist es dann zufällig ein Norm Powell-Game gewesen? Mm-mm. Schade. Utah gegen die Clippers in 21. Ja, ist es dann Mitchell? Mm-mm. Ist es ein Jazz-Spieler oder ein Clippers-Spieler?
Okay, das ist jetzt eine sehr wilde Frage. Ich glaube, es ist... Boah, ich komme da immer so durcheinander. Ich will sagen, es ist ein Utah-Spieler.
Wie, du kommst durcheinander? Also muss es ja jemand sein, der für beide gespielt hat.
Das nicht unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall Spieler mit einem sehr ähnlichen Namen, die für beide gespielt haben, glaube ich.
Was? Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch.
Es wird dann Sinn machen.
So, ich gehe jetzt nochmal Utah.
Oh mein Gott.
Die Clippers 2021.
Jetzt blamier ich mich, weil ich eigentlich wissen sollte, wie diese Spieler genau heißen, weil es ist mein freaking Beruf, aber ich komme bei diesen Namen immer durcheinander.
Wow. Na, wer hatte denn Utah? Das waren so diese Flügel. War das
schon bei den Clippers. Es ist Bogdanović. Es ist Bojan Bogdanović.
Ah.
Und ich weiß immer nicht, wer Bogdan ist, wer Bojan ist oder Bojan oder wie man den ausspricht.
Bojan, glaube ich einfach nur.
Bojan, okay, das klingt richtig.
Ja, Bojan ist der Große mit dem schütteren Haar und Bogdan ist der, Bogdan ist der Serbe.
Aber Bojan ist der 6-3er traf und das war, glaube ich, nicht der, der für die Mavs gespielt hat immer und bei John Wick mitgespielt hat. Der hat, glaube ich, keine 6-3er getroffen. Der hat John Wick
vermöbelt, das glaube ich auch nicht.
6-3er hat er auf jeden Fall nicht getroffen in einem Playoff-Spiel. Und das recht nicht für Utah oder die Clippers.
Hat er überhaupt mal einen Dreier getroffen in einem Playoff-Spiel? Oder
das weiß
überhaupt
ich nicht.
In einem Spiel?
Ich habe das jetzt halt nicht gegengecheckt, aber der offizielle NBA Communications Account hat mir diese Trivia vorgelegt via seinem offiziellen Twitter Account. Deswegen habe ich das jetzt mal für bare Münze genommen. Gab es nicht drei von diesen Bogdanovicis?
Nee, es gibt nur zwei. Boban, von dem du gerade redest, der heißt ja nicht Bogdanović, der ist ja Marjanović.
Ach, du hast recht. Bojan ist der Größere. Der
Bojan
hat
ist
Utah
der Größere,
gespielt.
Der bei den Jazz war, der bei den Nets war, der jetzt
genau,
bei den Knicks zuletzt
der.
War.
Dann ist es der.
Genau, und Bogdan ist der, also Bojan ist Kroate und Bogdan ist Serbe. Und Bogdan du ist zuletzt jetzt bei den Hawks gewesen, jetzt dann bei den Clippers neuerdings.
Bojan ist geboren in Bosnien und Herzegowina, sehe ich gerade.
Ah ja, wo war denn Bogdan? War nicht um Bogdan Bogdanović diese Tanking, nicht Tanking, wie heißt denn das, wenn man mit Spielern redet, obwohl man es nicht darf? Tampering. Tanking. War da nicht diese Tampering-Geschichte, dass er eigentlich von Sacramento nach Milwaukee hätte wechseln sollen und irgendwas. Dann aber doch nicht? Und dann haben sich, wen haben die sich denn dann geschnappt? Wo hat denn der gespielt vor Atlanta?
Wir driften ab.
Ja, wir driften ab und wir blamieren uns ganz schön hier in unserem NBA. Das will ich jetzt kurz nachgucken. Boban Marjanović übrigens 10 Dreier getroffen in seiner Karriere. Sacramento, genau, der war bei Sacramento und ich meine mich zu erinnern, dass er eigentlich zu Milwaukee hätte wechseln sollen. Das ist dann aber nicht zustande gekommen, weil da irgendwas mit Tampering war und stattdessen ist er dann zu Atlanta gewechselt und jetzt dann eben zu den Clippers getradet worden für GOAT Terrence Mann. Gut, okay. Also Bojan Bogdanović gegen
Bojan
die Clippers.
Bojan 6 Dreier, Utah gegen die Clippers. Am 16. Juni, im ersten Viertel auch. Und jetzt brauchen wir noch einen Denver-Spieler in der Serie gegen Portland damals, der nicht Jamal Murray ist.
Naja, MPJ dann wahrscheinlich.
Genau, Michael Porter Jr., 3. Juni 2021, im ersten Viertel gegen die Portland Trailblazers.
Nicht schlecht.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Also hatten wir hatten Dame, wir hatten Curry, Bojan Bogdanović, MPJ, jetzt dann eben Aaron Nesmith.
Booker
und wen hatten wir noch?
Antoine Walker.
Und Antoine Walker, genau. Hatte ich sogar im Hinterkopf, dass der mal ein krasses Dreier-Game hatte in den Playoffs. Mhm. Aber da wäre ich natürlich nie im Leben drauf gekommen. Hättest du es mir nicht gesagt.
Wunderbar.
Alrighty. Freunde, wie bereits angekündigt, gerne mal bei Patreon vorbeischauen, reinschneien, weil unter anderem wird es da im Laufe der Woche noch einen Supporter-Mailbag für die mindestens Star-Supporter geben. Aber wenn ihr einfach nur als Rollenspieler ins Team Double Step Back kommen möchtet, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Da bekommt ihr trotzdem ganz schön viel Bonus-Content auf die Ohren. Wir sind super gespannt, wie es in den beiden Serien jetzt weitergeht. Schöner Rhythmus, jede Nacht ein Spiel in den kommenden hoffentlich Wochen. Mal gucken und dann werden wir sehen, wer in die Finals am Ende einziehen wird. Heute Nacht geht's weiter mit Thunder gegen Minnesota Game 2. Und das Weitere werden wir auch für euch wie gewohnt nächste Woche irgendwie covern. Haltet die Augen offen auf Social Media, @DoubleStepBack, Instagram, gerne mal reinfolgen, wenn ihr das noch nicht tut. Und ansonsten bleibt eigentlich nichts zu sagen als vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für euren Support und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.